My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
Heute schauen wir zurück auf den Irakkrieg, der vor 20 Jahren angefangen hat.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign.
Das ist der US-Präsident George W. Bush. Er erklärt da am 20. März 2003, dass US-Truppen den Irak angegriffen haben. Die Koalition ist es gewesen, sie ist von den Amerikanern angeführt worden, hat schließlich den Diktator Saddam Hussein gestürzt. Zu einem Leuchtturm von der Demokratie, wie es die USA gross angekündigt haben, ist der Irak aber nicht geworden. Heute ist der Irak ein mehr oder weniger gescheiterter Staat. Islamisten treiben ihr Unwesen und der Iran, der Nachbar im Osten, gewinnt immer mehr an Einfluss. Das Erbe von dem Krieg wirkt bis heute nach, und zwar weit über den Irak hinaus. Was heisst das für die US-Regierung von Präsident Joe Biden, der heute im Ukraine-Konflikt stark involviert ist? Und was heisst das für Putin, für China und alle anderen Diktaturen? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen US-Korrespondent. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Alles klar, Amerika». Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Sag mal, wo bist du dort mal, wo der Bush den Angriff verkündet hat?
Ich war damals Washingtoner Korrespondent der Weltwoche und ich erinnere mich noch genau in unserem Apartment in Washington. Und da habe ich mir also die Rede angehört und das wurde natürlich allgemein erwartet. Aber trotzdem war ich immer noch schockiert, dass die Regierung Bush tatsächlich in diesen Krieg gezogen ist.
Du bist dann erst später zum Tagesanzeiger gekommen. Ich war seinerzeit bei der Aargauer Zeitung. Der Irakkrieg hat unsere Arbeit völlig dominiert. Grüße an dieser Stelle an die geschätzte Dagmar Heuberger, meine damalige Chefin bei der Aargauer Zeitung. Martin, sag mal, wie ist es denn im Krieg gekommen?
Tja, Christoph, das war natürlich in der Folge von 9/11. Das war ein ungeheurer Schock für die Amerikaner. Und man hat natürlich dann angefangen, eine Kriegslüge zu verbreiten, dass Saddam irgendwie mit Al-Qaida in Verbindung gestanden habe, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen habe. Und natürlich traf beides nicht zu. Und es war irgendwo auch der Wunsch von George W. Bush und vor allen Dingen von Dick Cheney, seinem extrem einflussreichen Vizepräsidenten, im Spiel, wonach man nach dem Sieg in Afghanistan und der Vertreibung der Taliban eigentlich einen richtigen Krieg wollte. Man wollte Panzer haben, man wollte Kampfflugzeuge einsetzen. Irgendwo im Hintergrund traf das natürlich auch zu, ja. Und natürlich hat die Bush-Regierung den Angriff auf den Irakkrieg mit 9/11 begründet, ja. Und sie fühlte sich auch nach diesem schrecklichen Terroranschlag, dem also doch 3000 Menschen zum Leben gefallen sind in New York, berechtigt, dies zu tun. Und natürlich glaubten Bush und Cheney auch, dass die hochtechnologisierten US-Streitkräfte jeden Gegner besiegen könnten.
Wer die Gegner dort mal gewesen sind, hat der Präsident Bush explizit erklärt, wo er den Irak, den Iran und Nordkorea auf die sogenannte Achse des Bösen gesetzt hat.
North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror.
Das ist also der George W. Bush gsi mit seiner inzwischen historischen Rede zur Achse des Bösen. Es ist eine Rede zur Lage der Nation gsi im Jahr 2002 und wo er eben vor den Regime, die ich genannt habe, gewarnt hat, weil sie einerseits den Terror unterstützen und gleichzeitig Massenvernichtungswaffen anstreben. Bereits zum Zeitpunkt von dieser Rede, das ist eigentlich ein Jahr vor dem eigentlichen Kriegsbeginn gsi, hat man schon gespürt, dass der Krieg wird kommen, oder Martin?
Ja, klar, Christoph, ganz klar. Und man hat natürlich auch die nachrichtendienstliche Erkennungslage den Vorgaben angeglichen. Vor allen Dingen, Cheney war natürlich dabei, die Erkenntnisse der CIA zu fälschen oder vielleicht nicht zu fälschen, aber sie anzupassen an das, was geglaubt werden musste. Man hat also zum Teil mit Quellen gearbeitet, die horrend schief lagen. Man hat mit sehr zwielichtigen Mittelsmännern gearbeitet. Und gerade die CIA wurde von Cheney angehalten, ihre Erkenntnisse dauernd anzugleichen an das, was man wirklich hören wollte. Das war natürlich fatal, ja. Und wie gesagt, Christoph, wenn man das so sagt, dann muss man auch einräumen, dass George W. Bush vielleicht nicht das hellste Licht im Weißen Haus war und dass Cheney ihn tatsächlich manipuliert hat. Aber natürlich, klar, die Zeichen standen auf Krieg. Man hatte die Taliban in Afghanistan angegriffen und verjagt, weil sie Al-Qaida beherbergt hatten. Und nun sollte es also zum Irak gehen. Und das, Christoph, war einer der folgenschwersten Fehler der amerikanischen Außenpolitik seit Vietnam. Auch weil viele Ressourcen aus Afghanistan in den Irak verlegt werden sollten. Wie es dann herauskam, wissen wir, die Taliban sind wieder an der Macht. Und es gab praktisch keine Kritik an dieser Kriegstreiberei, denn wer sich kritisch äußerte, galt rasch als Vaterlandsverräter oder gar als Freund der Terroristen. Und wie George W. Bush ja gesagt hat, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und das hat irrsinnige Blüten getrieben. Christoph, erinnerst du dich an die Dixie Chicks? Das war eine Country-Gruppe von drei Frauen, die es gewagt haben, den Kriegskurs zu kritisieren. Die sind quasi auf eine schwarze Liste gesetzt worden. Und so erging es wirklich jedem, der seinen Mund aufgemacht hat, um diesen Wahnsinn, das war ja Wahnsinn, um diesen Wahnsinn zu stoppen.
Einer von den wenigen, der es mal aufgemacht hat, ist der Barack Obama gewesen. Der ist da natürlich noch lange nicht Präsident gewesen, aber ist Senator gewesen im Staat Illinois. Und er hat im Herbst 2002, also wir reden von 3-4 Monaten vor dem Kriegsbeginn, an einer Demonstration gegen den Krieg teilgenommen.
I don't oppose war in all circumstances. And when I look out over this crowd today, I know there is no shortage of patriots or patriotism. What I do oppose is a dumb war.
Das war also der Barack Obama, der gesagt hat, er sei nicht grundsätzlich gegen Krieg, aber er sei gegen einen dummen Krieg und hat ja mit dem dann eigentlich auch recht bekommen. Und er ist noch 2009 ins Weiße Haus gewählt worden mit dem Versprechen, dass er sich darum wird kümmern, den Irakkrieg zu beenden. Nur der Vollständigkeit halber, Martin, der Donald Trump behauptet ja auch, dass er von Anfang an gegen den Irakkrieg gewesen sei. Stimmt das?
Please. Nein, das stimmt nicht. Er war erst dagegen, als 2004, 2005 ersichtbar wurde, erkenntlich wurde, dass der Krieg nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat. Er hat ganz klar wieder mal gelogen. Das hat nicht nur die Washington Post recherchiert, das haben auch andere Medien klipp und klar dargelegt. Er legt sich das eben so zurecht, wie es ihm passt.
Danke, dann hätten wir auch das geklärt. Martin, wir haben während dem Irakkrieg trotzdem beide als Journalisten geschafft. Welche Rolle haben die Medien gespielt, wo sich der Krieg angefangen hat abzeichnen?
Naja, Christoph, das weißt du genauso gut wie ich. Das war kein Ruhmesblatt für unsere Zunft. Ja, in den Vereinigten Staaten haben die Medien Kriegstreiberei begangen, mit wenigen Ausnahmen. Die New York Times vorne dran, die neokonservativen Kolumnisten, auch in der Washington Post, auch der New Yorker, auch die LA Times. Die einzige größere Ausnahme, an die ich denken könnte, war das Washingtoner Büro der Zeitungskette McClatchy. Die haben von Anfang an ihre Zweifel gehabt. Der Rest war fast gleichgeschaltet. Und in der Schweiz waren die meisten Medien, also auch der Tagi oder eben die Aargauer Zeitung, Gott sei Dank gegen diesen Krieg. Aber auf der anderen Seite die NZZ und die Weltwoche trommelten für den Krieg. Ja, nachdem sich das Ganze als ein Wahnsinn erwiesen hat, im Nachhinein haben sich die New York Times und der New Yorker entschuldigt für ihre Berichterstattung. Die NZZ und Roger Köppel haben sich natürlich nicht entschuldigt. Ja.
Du bist da bei der Weltwoche gewesen.
Ich war damals bei der Weltwoche, das war für mich eine sehr persönliche Angelegenheit. Ich war einer der wenigen in der Weltwoche-Redaktion unter Roger Köppel, die gegen diesen Krieg waren und ich habe dann auch gekündigt bei der Weltwoche, was mir nicht einfach fiel, weil das meine publizistische Heimat war, aber die Weltwoche war natürlich nicht mehr die Weltwoche, bei der ich angeheuert hatte. Noch schlimmer als das aber war, dass ich Freunde verloren habe, die einfach voll hinter diesem Krieg waren. Der bekannteste war Christopher Hitchens, der hervorragende Essayist und Polemiker. mit dem ich befreundet war, der ist also wirklich 140%ig hinter diesen Krieg gegangen. Und unsere Freundschaft ist dann daran auch zerbrochen, ja. Und das ging also weiter bis in den persönlichen Bereich, auch hier in Charlottesville. Zum Beispiel mein Freund Robin Tomlin, der für diesen Krieg war, und ich haben uns lange gestritten und am Ende ist auch diese Freundschaft darüber zerbrochen.
Das Gute daran, wir zwei haben uns dann ein paar Jahre später beim Tagesanzeiger kennengelernt.
Ja, genau. Das Tolle war natürlich, ich habe bei der Weltwoche gekündigt und nur wenig später kam ein Anruf aus Zürich vom Tagesanzeiger und ich war dann wirklich super happy, beim Tagesanzeiger anheuern zu können.
Was sind die unmittelbaren Folgen von dem Krieg?
Naja, die Amerikaner hatten fast 5000 tote Soldaten zu verzeichnen. Es gab mehr als 30.000 tote irakische Soldaten, weit über 100.000 zivile Todesopfer. Die Kosten des Krieges waren 2 Trillionen Dollar and counting. Also es geht noch weiter, weil man ja die Langzeitversorgung der vielen verwundeten amerikanischen Soldaten sichern muss. Stell dir vor, Christoph, 2 Trillionen Dollar and counting. Man hätte mit dem Geld die gesamte Infrastruktur der USA völlig neu machen können, mit schnellen Zügen, mit allem. Aber das Geld wurde im Irak ausgegeben. Der Irak ist nun mehr oder weniger ein Failed State. Es gab dann auch einen Guerillakrieg gegen die US-Besatzer. Und Al-Qaida hat sich dann tatsächlich im Irak eingenistet. Und das alles war schon absehbar, als Bush 2003 großmundig den Sieg im Irak verkündete.
Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
Und zwar um einen Flugzeugträger, wo er selber mit einem Flugzeug gelandet ist. Und bei seiner Rede ist hinten dran ein Transparent gehangen mit der Schrift Mission Accomplished, Mission erfüllt.
Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free.
Der Bush sagt also da, dass Terrorgefahr beseitigt sei und dass der Irak jetzt frei sei.
The liberation of Iraq is a crucial advance in the campaign against terror. We've removed an ally of Al-Qaida.
Ich habe die Rede seinerzeit nicht im Baden gesehen, wo ich geschafft habe bei der Aargauer-Zeitung, sondern in Bagdad im Hotel Safir am Tigris, zu Abend gegen die 5 Uhr, wegen der Zeitverschiebung. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Hotel sein, weil um die Zeit, wo es angefangen hat einzudunkeln, hat die Ausgangssperre gehalten und rund ums Hotel herum ist dann geschossen worden, sobald es dunkel war. Und rückblickend muss man sagen, dass dann, also eigentlich zum Zeitpunkt, wo der Bush Mission Accomplished, Mission erfüllt verkündet hat, der Krieg oder mindestens der zweite Teil vom Krieg eigentlich erst richtig losgegangen ist.
Christoph, du warst also bei diesem entscheidenden Moment in Bagdad. Was genau hast du gemacht da? Du hast Kriegskorrespondenz gemacht für die Aargauer Zeitung.
Genau, also ich bin erst nach dem Fall vom Regime, also eben, wie gesagt, das war im Mai gewesen, nach Bagdad gefahren mit zwei Kollegen zusammen. Wir haben dort Geschichten gemacht. Wir sind in Nadschaf gewesen, wir sind in Kerbala gewesen, in den Schiitengebiet. Wir sind auch in Badr City gewesen, dem Slum von Bagdad, wo es sehr aufgeheizt war. Wir sind dort am Freitagsgebet als Zuschauer gewesen und irgendwann haben wir uns davor machen. Also das war eine sehr spannungsvolle Zeit gewesen in dieser Stadt. Man hat die Kriegsschäden gehabt überall. Ist jetzt aber natürlich nicht vergleichbar mit dem, was man jetzt beispielsweise in Mariupol sieht. Die Stadt ist nicht zerstört gewesen, aber es ist vieles kaputt gewesen. Es hat einen Schwarzmarkt gegeben, die Leute waren verunsichert gewesen und wir haben nicht gewusst, was kommt. Die Amerikaner haben patrouilliert, es sind dann auch Verbündete gekommen. Ich mache mich an italienische Truppen erinnern, die dort unterwegs waren. Man hat es Ring erkannt, an den Sonnenbrillen, die sie getragen haben. Die sind durch die Stadt durchgerast, aber eigentlich unter der Oberfläche hat es bereits angefangen zu brodeln. Man hat einfach gesehen, dass der Krieg alles andere als beendet ist. Und zwar vor allem, ich erinnere mich, wo wir dann zurückgefahren sind von Bagdad Richtung Jordanien. Da haben sich die Fahrer, sind lauter so SUVs, haben sich zusammengetan. Wir sind neu gewesen und man ist wie so in einem Harst 3-3-3 über die Autobahn eingebrettert, durch das Sunnitengebiet durch. Die Fahrer haben es Alibaba-Land genannt, weil dort offenbar viele Terroristen auf die Autobahn gekommen sind. Vor allem aus kommerzielle Gründe, sie wollten die Autos klauen und Ausländer rausnehmen. Man ist also da brettert mit minimalem Abstand zwischen dem Auto, dass man wie so ein Block über die Autobahn ist. Ein Palästinenser war der Fahrer von uns, der in Jordanien gelebt hat. Nebendran hat er da seine Kalaschnikow gehabt. während dem Fahren und dann nachher hat er aber gewusst, die sind alle sehr gut informiert gewesen, dass irgendwann weiter vorne kommt in einen amerikanischen Checkpoint und dann hat er irgendwo zwischen denen haben wir angehalten, wo wir aus dem gefährlichsten Gebiet raus sind, das war dort so um Fallujah rum gewesen und dann hat er dort seine Kalaschnikow deponiert und dann sind wir weitergefahren und dann sind wir an einen Posten gekommen mit riesen vielen amerikanischen Panzer, Stacheldraht, haben wir uns anhalten, haben das Auto untersucht und natürlich der palästinensische Fahrer die grösste Unschuldsmine aufgesetzt hat ja nichts mehr dabei gehabt und die haben sich nach Schweizer Schocke erkundigt und so weiter und haben gesagt, ja, also wir haben einfach eine Frage an sie, haben wir die Amerikaner gefragt, wieso dass sie da stehen und nicht weiter vorne, wo es offenbar wirklich gefährlich ist. Und dann höre ich jetzt noch den Soldaten, der sagt, that's not our sector. Oder? Und wir sind dann weitergefahren und zum Glück heil aus dem Land rausgekommen. Martin, Folgen von dem Krieg, vor allem für den Irak, wie schätzt du die?
Ja, das hat natürlich zu einem Ansteigen des Terrors geführt. Wir haben dann Al-Qaida gehabt, wir haben den Islamischen Staat gehabt, Zarqawi. Man hat also furchtbar viele Terroranschläge gehabt mit hohen zivilen Verlusten. Ja, das Land ist nun destabilisiert und zerrissen zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden. Und natürlich am allerschlimmsten ist, dass der Gewinner dieses Krieges ganz klar der Iran ist. Der Iran nützt das nun aus, ja. Und man muss hier nochmal einfügen, wie wenig eigentlich George W. Bush und auch viele Amerikaner über dieses Land, diesen Irak gewusst haben. Es gibt diese Anekdote, dass im Vorfeld des Krieges Bush sich mit einigen Intellektuellen von amerikanischen Universitäten getroffen hat, um etwas mehr über den Irak zu lernen. Und man hat ihn darauf hingewiesen, dass es also diese Spaltung von Schiiten und Sunniten im Irak gibt. Und Bush soll dem Vernehmen nach völlig entgeistert gewesen sein, hatte keine Ahnung davon. Und ich finde, das sagt eigentlich sehr viel aus über die Arroganz der Macht, ja, mit der also die damalige Regierung diesen Krieg angezettelt hat. Wie gesagt, der Iran ist ganz klar der Gewinner dieses Krieges.
Ja, man muss ich da noch erwähnen, wir haben vorher bei den Opferzahlen, es hat auch aufgrund von denen Unterschied von diesen ethnischen und religiösen Unterschied hat es 9 Millionen Menschen sind intern vertrieben gewesen, also die sind dann aus Gebieten zu sunnitischen Gebieten, Schiiten, wo in deren Gebiet gelebt haben, sind die schiitischen Gebiete und umgekehrt und hin und her und Kurden sind alle in Norden. Du hast den Iran erwähnt. Wieso ist der Iran so wichtig? Was spielt der da für eine Rolle?
Naja, wie du weißt, war der Iran eigentlich der Erzfeind des Irak. Wir hatten ja 1980 schon mal einen Krieg, den Saddam losgetreten hat gegen den Iran, der also auch sehr hohe Opferzahlen auf beiden Seiten hatte. Und nun war natürlich der Iran plötzlich in der Lage, die schiitische Mehrheit im Irak zu mobilisieren. Die USA hatten, wie gesagt, 1980 Saddam ja auch unterstützt als Bollwerk gegen den Iran. Heute hat der Iran extrem viel Einfluss auf Bagdad. Wie du weißt, Christoph, General Soleimani, der Chef der Revolutionsgarden, den Trump mit einer Drohne töten ließ, galt als der eigentliche Machthaber im Irak. Heute sind es andere. Aufmarschgebiet im Krieg in Syrien, wo die Revolutionsgarden zusammen mit der russischen Luftwaffe Assad an der Macht hielten. Auch das ist der Irak. Also es ist wirklich fatal am Ende rausgekommen. Und man muss sich fragen, wie der Nahe Osten heute und auch der Mittlere Osten aussehen würden, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte. Ich glaube nicht, dass der Iran so stark wäre, wie er heute sich präsentiert.
Ja, und man kann sich auch überlegen, was aus Syrien geworden wäre, ob es dort so einen Krieg gegeben hätte, wie wir es jetzt gesehen haben. Also das ist alles hypothetisch, aber der Einmarsch der Amerikaner im Irak hat auf jeden Fall langfristige Folgen gehabt für die Region, aber für die USA selber, was sind da die Folgen gewesen?
Ja, erstmal ein Vertrauensverlust in die Geheimdienste natürlich, das ist ganz klar. Und natürlich ein langfristiger, fataler Schaden für die amerikanische Diplomatie. Das Ansehen der Amerikaner, gerade im globalen Süden, hat stark gelitten. Und das macht sich vielleicht auch heute noch bemerkbar. Eben zum Beispiel, dass viele Länder in Afrika der amerikanisch-europäischen Haltung im Krieg Putins gegen die Ukraine etwas misstrauen. Ja, man sagt eben dann auch, gut, schaut euch den Irak an, might makes right. Ja, außerdem haben die Bush-Administration zum gewissen Maß die UN missbraucht. Man denke nur an die fatale Rede des damaligen Außenministers Colin Powell vor der UN, wo er also auch Lügen verbreitet hat. Und das ist natürlich schon in der Erinnerung vieler haften geblieben, gerade im globalen Süden.
Ja, und auch der Putin hat es bei jedem Krieg gesagt, lasst, die USA haben es gleich gemacht, wie ich jetzt in der Ukraine. Er hat das bereits gesagt 2008, wo er Georgien angegriffen hat, oder bei der Annexion von der Krim 2014 und eben jetzt wieder in der Ukraine.
Genau, und die Chinesen sagen es natürlich mit Blick auf Taiwan. Der Iran sagt es mit Blick auf die Kriege in Syrien und im Jemen. Die amerikanische Glaubwürdigkeit, Christoph, ist einfach angeschlagen, was ihre Rolle als Champion der Demokratie angeht. Und das schadet den USA noch immer, gerade jetzt auch im Ukraine-Krieg, zumal Biden als Senator den Krieg im Irak natürlich unterstützt hat. Und natürlich haben wir es auch jetzt bei dem Krieg in der Ukraine mit ganz, ganz fundamentalen Lügen zu tun, wenn Putin also behauptet, das Regime in Kiew sei ein Nazi-Regime, dass also es um die Überlebensfähigkeit Russlands ginge, dass der Westen Russland auslöschen wolle. Das sind fatale und fundamentale Lügen, ja. Und man muss natürlich einen Unterschied machen zwischen dem Krieg im Irak und dem Krieg in der Ukraine. Die Amerikaner haben sowohl in Vietnam oder auch im Irak oder sonst wo nie territoriale Ansprüche erhoben. Das haben sie im 19. Jahrhundert getan, aber nicht mehr im 20. Jahrhundert, nicht mehr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also kein Politiker in Washington hat jemals daran gedacht, einen Teil des Irak sich anzueignen, obwohl es natürlich schon Vorbehalte gab, dass Washington sich die irakischen Öleinnahmen unter den Nagel reißen möchte. Es gab ja auch Aufforderungen damals an die Regierung Bush, dass man die Öleinnahmen des Irak einfach dazu verwenden sollte, die amerikanischen Kriegskosten zu bezahlen. Trotzdem, territoriale Ansprüche, wie jetzt der Kreml, hat das Weiße Haus nie gehabt.
Ja, und bei aller Kritik haben wir jetzt da üben, an der Regierung Bush, das rechtfertigt natürlich noch lange nicht den Überfall von Russland auf die Ukraine. Wir haben seinerzeit, wie wir gesagt haben, den Krieg vehement kritisiert in der Öffentlichkeit, genau wie wir jetzt auch Putin seinen Angriff auf die Ukraine kritisieren. Trotzdem, auch bei diesen Kriegsverbrechen, wie wir sie in Butscha gesehen haben, kann der Putin relativ schulterzuckend auf die USA verweisen.
Ja, leider. Es gibt da unangenehme Vergleiche. Es gab ja auch im Irak Kriegsverbrechen. Es gab Abu Ghraib, das schreckliche Gefängnis. Es gab auch Guantanamo, oder es gibt noch Guantanamo. Und dann, Christoph, erinnerst du dich an diese privaten Sicherheitsdienste, eigentlich auch Söldnertruppen wie Blackwater, die also auch wie Wagner in der Ukraine hat Blackwater im Irak Kriegsverbrechen begangen. Nicht in dem Stil wie Wagner, aber trotzdem, das gab es also auch, ja.
Hat der Irakkrieg auch innenpolitische Auswirkungen in Amerika?
Ja, natürlich. Er hat das gesamte innenpolitische Gefüge gerade in der Demokratischen Partei verschoben. Man könnte sich vorstellen, dass Hillary Clinton 2008 die demokratische Präsidentschaftskandidatur gewonnen hätte, wenn sie nicht für den Krieg im Irak gestimmt hätte. So war es natürlich Barack Obama, der Clinton immer wieder vorgehalten hat, dieses Votum abgegeben zu haben. Und man kann auch argumentieren, dass die Republikaner auf eine andere Bahn gekommen sind, weil Trump natürlich dauernd gesagt hat, 2016, solche Abenteuer hätte es unter ihm nicht gegeben. Ja, das sei ja völlig irrsinnig gewesen, dass viele Geld zum Fenster rausgeworfen und so weiter und so fort. Ja, der Krieg hat sehr große innenpolitische Auswirkungen gehabt, ja.
Wir haben von der Rolle von den Medien geredet im Irakkrieg. Wo stehen die US-Medien heute betreffend dem Krieg in der Ukraine?
Ja, sie unterstützen überwiegend den Kurs der beiden Regierungen in der Ukraine. Also es gibt nur auf dem rechten Rand oder im rechten Lager, zum Beispiel bei Fox News, Kommentatoren, die Haltung, die Unterstützung der Regierung Biden für die Regierung Zelensky und für die Ukraine hinterfragen. Ja, sehr lustig ist es, was die Schweiz angeht, nämlich Roger Köppel steht diesmal auf der anderen Seite. Er ist ja diesmal kein Kriegstreiber wie 2002, sondern er ist gegen eine Unterstützung der Ukraine und er scheint also Aggressoren zu mögen, muss man so sagen.
Wir haben besprochen, wie lange der Irakkrieg jetzt eben nachwirkt, nämlich bis heute. Wie wird der Krieg in der Ukraine schließlich die Welt verändern?
Das ist im Moment noch gar nicht absehbar, aber es zeichnen sich ein paar Umrisse ab. Das hast du ja auch beobachtet. Es gibt neue Blöcke, die sich verfestigen, auch gegenüber China. Denken nur an das, an diesen Pakt zwischen Australien, Großbritannien und den USA, was nukleare U-Boote angeht. Oder wir haben gerade erfahren, dass der Iran, China und Russland gemeinsame Marinemanöver abhalten werden im Nahen Osten. Das sind natürlich schon Anzeichen für eine Verfestigung von Blöcken. Auf der einen Seite der Westen, also Europa, die USA, Australien, Japan, Südkorea. Auf der anderen Seite Nordkorea, Russland, China, der Iran. Ich beobachte das mit großer, großer Sorge und hoffe, dass sich das nicht verfestigen wird.
Es gibt ja auch Leute, die bereits von einem neuen Kalten Krieg reden. Womit wir in der Gegenwart angekommen wären nach dem Rückblick auf den Irakkrieg, der vor 20 Jahren angegangen ist. Lieber Martin, ganz herzlichen Dank nach Charlottesville.
Ja, dir auch vielen Dank und alles Gute, Christoph.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», einem TAM-Media-Podcast aus den USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie da wirklich, versprochen, wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Es hat eine terminliche Verschiebung gegeben, darum sind heute nochmal Martin und ich dran gewesen. Nachhören kann man den Podcast auf der Website von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Titeln von TAM-Media und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. An der Technik und in der Produktion in Zürich, Mirja Gabatuler. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.